Wir sind sehr dankbar, die Verbundenheit zu haben zu euch, zu der Gemeinde hier und zu sehen, wie Gott eine Familie hat, die so weit ist. Und wenn ich euch etwas weitergebe, dann auch nur, weil ich ein Kind Gottes bin und einen Vater im Himmel habe und ich versuche, weiterzuleben mit dem und ihm die Ehre zu geben, weil er alles für uns getan hat. Und ich bin so dankbar, dass wir sein Wort haben, wo alles drinsteht. Und wir haben in letzter Zeit uns damit beschäftigt mehr, wenn wir mit Leuten geredet haben, sein Wort zu haben. Und das ist ganz interessant, dass manchmal wir so religiös denken bei Gott. Und wenn es um die Bibel geht, dann sagen manche Leute, naja, ist ja nur Papier und Papier ist geduldig. Kennt ihr das? Das ganz Komische ist, ich weiß nicht, wie das war, wie habt ihr diese Räume gekriegt? Wie hat man euch die zugesagt? Musstet ihr einen Vertrag unterschreiben? Okay. Und da gibt es Leute, die kaufen Häuser. Ich weiß nicht, ob das in Österreich so ist. In Deutschland ist man super korrekt. Und wenn du ein Haus kaufst, also wichtige Dinge, das geht nicht ohne Papier. Ist das hier auch? Es muss notariell beurkundet sein auf Papier. Wenn jemand sagt, das ist mein Haus und du kannst kein Papier zeigen, das war's. Oder wenn du unterwegs bist, ja okay, es ändert sich jetzt. Ihr habt vielleicht Plastikkarten, ich habe noch Papierführerschein. Aber wenn du irgendwo angehalten wirst, dürfen sie fahren, dann kannst du sagen, ja, gucken Sie mal bei Ihnen im Computer nach, da steht es. Da sagt er, nee, Sie brauchen die Papiere, auch die Wagenpapiere. Alles, was in dieser Welt wichtig ist, steht schwarz auf weiß geschrieben. Und wenn man sich das anguckt, die ganzen Chroniken in den Städten, kann man nachschauen, schwarz auf weiß muss das da geschrieben sein. Und da kommt ein Stempel drauf und dann ist es amtlich. Und wenn irgendjemand etwas vererbt, weitergibt, Stan muss noch, Tony muss noch was lernen. Ist zu schwer für ihn hier. Und wenn immer jemand was vererbt, wie kann man sicher sein, dass das für dich ist? Das steht schwarz auf weiß auf Papier. Ich habe eine Mama von einem Freund, die Mama, die hat so einen Übergabevertrag vom Hof. Die hat den Hof abgegeben an den Sohn. Und was die manchmal macht ist, die guckt nach und sagt, ah, okay, das ist geregelt. Ah ja, er muss das und das machen, ich muss das und das machen. Und dann war ganz interessant, die hat es so angekreuzt, was sie machen muss, was er machen muss. Und so macht man das bei Büros und sagt, okay, das ist meins, mein Teil, das ist dein Teil. Und wenn man Verträge durchgeht, wie, ich weiß nicht, in Deutschland ist es Airbus, was habt ihr für große... bei Audi, Audi, VW, da steht drin die Abgaswerte in den Papieren und man hat festgestellt, das stimmt aber gar nicht. Was kann man machen, wenn das nicht schwarz auf weiß stimmt mit der Realität? Direkt klagen. Das steht hier schwarz auf weiß, dann muss das so sein. Überall, wo das wichtig ist, ist es schwarz auf weiß auf Papier. Und dieses Buch hier, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wie das heißt, hat einer eine Idee? Die Bibel, wie heißt es noch? Wort Gottes, und jetzt kommt das Tollste. Wie? Heilige Schrift, und jetzt kommt noch besser. Gute Nachricht, Neues Testament. Warum heißt es Neues Testament? Das ist deswegen so, weil da dein Erbe drin steht, wenn du verwandt bist mit dem, der das gegeben hat. Denn das ist eigentlich dein Erbe, was da drin steht. Und in Deutschland, vielleicht ist es bei euch auch so, muss das Testament schriftlich verfasst sein. Wenn einer gesagt hat, ja, mein Sohn, wenn ich sagen würde, mein Papa hat gesagt, ich kriege alles von ihm, dann würde ich sagen, zeig mir das schwarz auf weiß. Und wenn ich dann sage, ja, aber der meinte das so, nee, das zählt nicht, schwarz auf weiß. Und dann kommt der Notar und sagt, wir gehen das hier durch, gucken uns das an. Das ist, was die Bibel ist. Bevor allerdings das Erbe ausgezahlt wird, muss einer gestorben sein, oder? Genau das ist passiert. Im Hebräerbrief heißt es, weil er gestorben ist, wird das Erbe jetzt angetreten. Und hier steht drin, schwarz auf weiß, was du kriegst und wie du das tun sollst. Und du kannst da reinlesen und sagen, okay, das hier, das ist meins. Das kriege ich alles. Und wenn du dann denkst, na, ist ja nur Papier, dann denk zurück, alles, was wichtig ist, wo du etwas kriegst, was dir gehört, steht schwarz auf weiß da. Und wenn dann da steht, vielleicht kennst du das bei deinem, gibt es noch sowas Kontobücher, so Sparbücher? Da steht zum Beispiel drauf auf deinem Sparbuch, du gehst dahin und sagst, hier steht 10.000 Euro. Kennst du das? Dass dann der Bankbeamte sagt, na, Papier ist geduldig, ich denke, das sind nur 100. Ist schon mal passiert? Kennt das jemand? Ich nicht. Der sagt, okay, hier sind 4 Nullen, dann heißt es, wie viele Nullen? 4. Ha. Wenn da 100.000 steht, was heißt es dann, wie viel Geld du hast? 100.000? Oder könnten es 10 sein? Man kann sich schon mal vertun bei den Nullen auf dem Sparbuch. Kennst du das? Okay, das war Kindergarten. So geht die Welt nicht. Was wirklich wichtig ist, steht schwarz auf weiß da und wir gehen davon aus, was da steht im Erbe, ist das, was gegeben wurde. Wenn ein heiliger Gott seine heilige Schrift gibt, Wort Gottes, dann weiß der, was der sagt und dann weiß der, was der da reinschreibt und dann kannst du dich darauf verlassen und wenn jemand sagt, naja, Papier ist geduldig, dann erinnere ihn an sein Papiergeld. Wenn da 100 Euro draufstehen, wie viel ist dann gemeint? Knüpf ihm 10.000 ab, weil Papier ist geduldig. Wenn da 100 draufsteht, ist 100 gemeint. Und wenn hier drin steht, dass das der Weg ist, wie du ewiges Leben kriegst und Freude die Fülle und Frieden und Hoffnung, dann weiß Gott, was er sagt und wie das geht. Und nimm das als Anhaltspunkt dafür, was passiert. Und deswegen ist die Bibel das Allerallerschönste, um für eine Gemeinde Marschrichtung zu geben, aber auch zu geben, warum sind wir hier, warum treffen wir uns. Wenn wir vom Erbe gesprochen haben, dann können wir aufschlagen Johannes 1 und wir gucken das an. Was hat Gott uns versprochen? Und im zweiten Teil, wie müssen wir als Erben reagieren? Was sollen wir tun? In Johannes 1 ist erstmal geregelt, wer sind überhaupt die Erben? Wer kann sagen, das hier, ich gehöre zur Familie dessen, der das vermacht hat. Und das Johannesevangelium ist die Geschichte vom Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit. Und da heißt es in 1,11, in 1,1 ist die Rede, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm ist das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Hier spricht Gott und der schreibt auf, was hier drin ist, schwarz auf weiß, damit du das nachlesen kannst und damit du Bescheid weißt. Und dann heißt es in Vers 11, er kam in sein Eigentum. Also ihm gehört es alles und deswegen kann er das auch alles vererben. Kein Problem. Wir müssen klären, gehört ihm das überhaupt? Damit wir dann wissen, kann er das weitergeben. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also ganz einfach. Erben sind die, die Kinder Gottes sind. Wie wird man Kinder Gottes? Das ist ganz einfach. Wie wird man ein Kind von Rüttgers? Man muss von Rüttgers geboren sein, oder? Wie wird man ein Kind von Shelton? Man muss von Shelton geboren sein. Nicht schwer der Teil. Wird man ein Kind Gottes? Was ist die Lösung? Man muss von Gott geboren sein, oder? Das heißt da, allen aber in 12, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Man muss von Gott geboren sein. Das sind nicht alle, sondern es waren nur die, wie das hier heißt, die ihn aufnahmen, die Jesus Christus aufnahmen und gesagt haben, an den glaube ich, der ist der Mann, dem alles gehört, dem will ich folgen und ich glaube daran, dass er der Retter ist, dass er für meine Sünden gestorben ist und dass er das auch alles wirklich weitergeben kann. Jesus ist der Christus, der Retter und der Herrscher und dem gehört alles. Und wenn du ihn annimmst als deinen Retter, dann an ihn glaubst und ihm vertraust, dann wirst du ein Kind Gottes. Und da heißt es, nicht aus Blut, nicht weil deine Eltern Kinder Gottes sind, bist du ein Kind Gottes. Und auch nicht aus dem Willen des Fleisches, weil du dir vornimmst, ich werde ein Kind Gottes, ich werde ein Kind Gottes, ich werde ein Kind Gottes. Du könntest da 3 Stunden sitzen und sagen, ich werde ein Kind Sheltons, ich werde ein Kind Sheltons. Dann sagt der Stan vielleicht, nee, du bist nicht von Sheltons geboren. Du kannst bei uns einziehen, aber du wirst kein Kind von Sheltons. Deine Nase ist nicht eine Shelton-Nase. Deine Frisur ist keine Shelton-Frisur. Ja, das kann sich ändern, oder? Und noch aus dem Willen des Mannes, noch weil jetzt jemand sagt, ab jetzt ernenne ich dich zu einem Shelton. Das geht nicht. Sondern du musst aus Gott geboren sein. Und das ist etwas, was wir selber gar nicht können. Aber du hast die Wahl, denn du kannst dich für Jesus Christus entscheiden, nimmst ihn an als deinen Retter und dann wirst du ein Kind Gottes. Und dann kannst du sicher sein, er kam ja in sein Eigentum, alles gehört ihm und dann kann er dir in seinem Testament auch alles vermachen. Wir gehen weiter in Johannes 3, 16 und da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Gott liebt dich und er liebt die ganze Welt. Aber nur die, die ihn annehmen, die sind auch Kinder Gottes. Und die können auch nur erben, was er für Kinder Gottes vorbereitet hat. Das ist nicht schwer, oder? Wenn jemand sagt, ich könnte ein Erbe sein, alle sind eingeladen, Erben zu sein. Aber nur die, die das Erbe annehmen, kriegen das Erbe ausgezahlt. Ist das gerecht? Kannst du dir vorstellen, da sitzt jemand beim Notar, 5 Leute, und dann heißt es, hier sind 3 Milliarden Euro. Wir wollen das Erbe auszahlen, dann nehmen wir 5 Milliarden, das ist leichter zu rechnen bei 5 Leuten. Und 3 sagen, wir wollen das Erbe nicht. Ist es dann fair, wenn die das Erbe nicht kriegen? Das war jetzt nicht schwer, oder? Ich habe mal bei Jugendlichen gefragt, warum antwortet ihr nicht? Dann haben die gesagt, deine Fragen sind zu einfach. Ich verstehe, wenn ihr nicht antwortet. Wer sagt, ich will das Erbe nicht, der kriegt es nicht. Das ist ja ganz fair. Gott zwingt niemanden etwas auf. Und hier ist die Wahl. Denn jeder, der an ihn glaubt und es annimmt, der kriegt das Erbe. Und was ist das Erbe? Das Erbe ist ewiges Leben. Und ewiges Leben meint nicht nur, dass du immer lebst, denn die Bibel spricht auch von ewigem Tod. Dass wir ewig sind, ist kein Wunder, sondern das Wunder ist, dass du ewig bei Gott sein kannst, in seiner Herrlichkeit, sein Erbe mit ihm als Vater im Mittelpunkt, ohne Ende, ohne Leid, ohne Schmerz, mit Freude. Wie kriegt man das? Ganz einfach, jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott ist nämlich nicht gekommen, damit wir verloren gehen, sondern damit wir errettet werden. Manchmal tun wir uns vielleicht schwer mit Richten, aber wir sollen auch wissen, Gott ist nicht nur Vater und Retter, sondern der ist auch der Richter der ganzen Welt. Wenn wir das überlegen, dann haben wir gerade ganz viele Flüchtlinge, weil Kriege in Syrien sind, in Afrika. Würdest du dich danach sehnen, dass da mal Recht gesprochen wird und gerichtet wird? Wäre es schön, wenn die Bösen dieser Welt Gerechtigkeit, wenn denen Gerechtigkeit widerfahren würde? Wir lesen in der Zeitung, wie betrogen wurde bei VW. Und du musst wissen, Deutsche sind Ingenieure mit Präzisionstechnik. Aber das Dumme ist, Sünde im Herzen ändert sich nicht durch Ingenieurfähigkeiten. Denn wenn du Sünde im Herzen hast und du bist Ingenieur, dann wirst du halt mit deinen Ingenieurfähigkeiten die Sünde produzieren. Wir haben das oft gedacht, vielleicht, ich will dir nicht böse treten, zu nahe treten, aber andere Nationen, um dein Geld zu kriegen, machen die und ziehen dir das raus. und dann sieht es so böse aus. Vielleicht sind deutsche Ingenieure so, dass sie lächeln und ziehen dir das hinten raus. Das eine sieht vielleicht netter aus und technisch auch einwandfreier, aber es bleibt immer noch Diebstahl. Egal, welche Nation wir sind. Ich weiß nicht, wo die Österreicher stehen, ob die Heilige sind. Ich habe nichts Schlimmes gehört bisher. Aber nur weil ich nichts höre, heißt es nichts. Menschen müssen gerichtet werden. Und manchmal haben wir mit denen Probleme, die so böse sind wie bei VW. Nur haben die halt zufällig, ich weiß nicht, 11 Millionen Autos. Und du hast nur eine Finanzamtabrechnung. Da sind die Summen nicht so hoch. Aber vielleicht betrügst du genauso. Oder du gibst dein Geld woanders hin. Du lügst manchmal, um deine Haut zu retten. Das haben die VW-Manager auch nur versucht. Die wären sonst abgeschossen worden von Winterkorn oder jemand anders. Die wollten nur ihre Haut retten. So eine Notlüge kann ja mal passieren und dann noch eine und noch eine. All das wird Gott zum Gericht bringen, denn das schadet immer anderen. Aber das muss nicht sein. Denn hier steht, wenn du den Herrn Jesus annimmst und an ihn glaubst, dann kann dir nichts passieren, weil er alle Sünden auf sich genommen hat. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Manchmal denken wir auch, es geht nur um das Böse, was wir tun. Und so böse sind wir ja nicht. Und wenn wir den Sohn haben, dann haben wir das Leben. Wenn wir den Sohn nicht haben, haben wir das Leben nicht. Stell dir was Einfaches vor. Hier ist der Todd. Und der Todd ist mir egal. Also ich bin gar nicht böse zu Todd, aber das ist mir einfach egal. Ich meine, was interessiert mich Todd? Der soll sein Leben leben, ich lebe meins. Und jetzt stelle ich fest, ich sitze hier und Todd macht die tollste Party von ganz Wien. Was denkst du, wird er mich einladen oder nicht? Ich habe ihm auch gesagt, Todd, du interessierst mich eigentlich nicht. Ich bin ja nicht böse zu dir, ne? Aber mach du dein Ding, ich mach meins. Was habe ich mit Todd zu tun? Und jetzt macht er die beste Party. Wird er mich einladen oder nicht? Ist das nicht unfair? Dass der lädt euch alle ein und mich nicht. Ich meine, ich bin der Redner hier. Ja? Aber mit dir will ich nichts zu tun haben. Auf deine Party will ich. Und jetzt sage ich, pass mal auf dort. Ich denke, ich sollte kommen. Mit dir will ich nichts zu tun haben, aber ich bin zu euch allen nett. Ja? Ich bin zu euch allen nett. Also mit Todd will ich nichts zu tun haben, aber zu euch allen bin ich nett und freundlich. Und ich helfe euch auch und ich schenke euch allen Geld. Meint ihr, Todd sollte mich jetzt einladen auf seine Party? So, hey, ich bin so nett zu euch. Todd, du musst mich einladen. Was wird der Todd dann sagen? Ah, der ist freundlich, der wird sagen, na gut. Aber eigentlich müsste man sagen, ja, was haben die anderen mit meiner Party zu tun? Das ist ja meine Feier. Wenn du mit mir nichts zu tun haben willst, nehme ich das einfach nur ernst, Christoph. Du musst nicht kommen. Und dass ich zu euch nett bin, hat ja nichts mit ihm zu tun, oder? Stan, ich bin so nett zu dir. Bitte, ich muss zu Todds Party. Was würde Stan dann sagen? Geh zu Todd und bring das in Ordnung, oder? Du kannst ja sagen, das war ein Fehler, nichts von Todd wissen zu wollen. Jetzt interessiert mich Todd und dann darf ich auf die Party. Manchmal sagen wir, ich habe ja nichts Böses gemacht gegen Gott. Ich bin ja auch zu allen anderen nett. Aber was hat es damit zu tun mit Todd, wenn ich zu allen anderen nett bin? Und wenn ich zu allen Menschen nett und freundlich bin, ich schaff's nicht. Aber nehmen wir an, ich würde das, was hat es mit dem allmächtigen Gott zu tun? Es ist sein Erbe, sein Himmel, seine Zukunft, er verwaltet es. Und wenn ich gesagt habe, ich will gar nichts mit ihm zu tun haben, wieso sollte ich das Erbe kriegen, wenn ich es ausgeschlagen habe, nur weil ich zu euch nett bin? Wir denken manchmal so religiös und meinen, der müsste das schon, aber das macht keinen Sinn. Die Bibel sagt das ganz klar in 3,36, in 3,35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Der vererbt. Von ihm hängt alles ab. Und dann heißt es, wer den Sohn an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn du die Beziehung zum Sohn hast, dann kriegst du von ihm, was er hat, weil er dich liebt. Wenn du die Beziehung zum Sohn nicht hast, dann ist ja egal, welche Beziehung du noch hast, dann kriegst du von ihm das Erbe nicht. So laufen die Dinge in der ganzen Welt. Und manchmal denken wir bei Gott irgendwie total verquert. Aber was wir nicht vergessen sollen ist, da ist nicht nur jemand, der uns liebt, sondern das ist der Richter der ganzen Welt, der Gerechtigkeit herstellen muss. Und wir wissen, dass wir nicht gerecht sind. Nehmen wir an, du gehst einkaufen und du kaufst ein neues weißes Hemd, wie ich das hier habe. Ich könnte einen Versuch machen. Hier ist ein Kuli. Bisher war das Hemd sauber. Stell dir vor, ich würde hier einen Punkt drauf machen. Nur einen. Soll ich? Warum stellst du dich an wegen einem Punkt? Tut dir das weh? Als ein Punkt nur. Hinten auf dem Rücken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du kaufst eins, ziehst du was an, da ist ein Fleck drauf und du sagst den Verkäufern, das ist dreckig, da ist so ein Punkt drauf. Was sagen die dann? Na, stellen Sie sich nicht so an, das geht schon raus. Bei einem Punkt sind wir sehr empfindlich. Ist es dann schmutzig mit einem Punkt? Jetzt könnte man sagen, aber 99,9% ist sauber. Der eine Punkt kann doch nicht so wichtig sein. Wenn du so, ja, wir sagen pingelig, wie sagt man das hier? So kleinlich bist, was denkst du von einem heiligen Gott, der ganz andere Maßstäbe hat als du? Und wenn du einen Punkt auf dem Fleck hast, auf dem Hemd hast, dann ist es dreckig für dich. Und wenn wir eine Sünde haben, dann sind wir schuldig. Kannst du dir vorstellen, vor einem Richter, da steht einer, der hat, was kann ich gemacht haben, der ist Altenpfleger und der hat einer älteren Frau die Handtasche geklaut. Und jetzt sagt der Richter, sie sind schuldig. Sie haben die Frau überfallen, die Handtasche weggerissen. Und dann steht er da und sagt, ja, aber ich habe 100 Frauen geholfen, älteren Frauen. Ich habe mehr Frauen Gutes getan als Schlechtes getan. Ich bin nicht schuldig. Geht es so? Nee, eine Handtasche reicht aus. Verstehst du, das ist nicht nur ein liebender Vater, der uns gewinnen will, sondern das ist der Richter der ganzen Welt. Und er will einen Ort schaffen, wo nichts Unsauberes mehr ist, wo nur noch Heiligkeit ist. Nicht gegen dich, sondern für die, die bereit sind, das Erbe anzunehmen, dass nichts mehr dreckig ist, kaputt, zerstörerisch, lieblos. Und ihm gehört das Erbe. Wir können nicht mitreden. Und er will etwas machen, das so gewaltig schön ist, dass wir uns freuen, wenn wir da sind. Aber dass wir leiden werden, wenn wir nicht da sind, das nennt die Bibel die Hölle. Da ist keine Liebe mehr, da ist keine Zuneigung mehr, da ist genau das, was wir uns selbst bereitet haben. Der Platz, wo wir hin dürfen als Erbe, ist in Johannes 14. Und Jesus lässt uns nicht einfach so zurück. In 14,1 sagt er, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters, und der hat ja alles dem Sohn übergeben, damit er das weitergibt, sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und erkennt den Weg. Gut ist manchmal, welche nichts verstehen in der Bibel. Dann können die die Fragen stellen, die wir auch haben. Dann fragt Thomas, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Zum Glück hat einer die Frage gestellt und nichts verstanden, damit wir einen der bekanntesten Bibelverse da haben. Der heißt, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand kann auf Todds Party als nur durch Todd. Egal, was ich sonst mache. Niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus, weil der alles übergeben gekriegt hat. Der einzige Weg, wirklich das Erbe zu kriegen, was uns versprochen ist, ist, zum Sohn zu kommen und ihn anzunehmen. Und das Schöne ist, der ist für uns gestorben am Kreuz auf Golgatha. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Jünger. Und das Evangelium, das mache ich schnell, weil ihr werdet es schneller verstehen als Kinder, sagt, dass wir nicht Erben sind. Wir sind draußen aus dem Ganzen. Warum? Weil wir keine Kinder Gottes sind, weil wir nicht so handeln wie Kinder Gottes, Weil Gott ist heilig, wir sind nicht heilig. Das zeigt, wir haben gar nicht die Gene Gottes, nicht seinen Charakter und auch nicht seine Natur. Aber wenn du das bekennst dem Herrn Jesus und glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist, dann wird sein Blut dich reinmachen und alle Sünden dir wegnehmen und reinwaschen. Und dann kriegst du ein neues Herz. Ha, und wie klappt es, ein neues Herz? Wie kriegt man ein Herz? Man muss von neuem geboren sein. Und plötzlich kriegst du Gottes Natur. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Wenn du mich anguckst, bei uns vielleicht 2 Stunden wohnst, dann denkst du, na, der hat nicht Gottes Natur. Wie der so handelt. Aber du musst nicht schauen, sondern glauben, was im Testament steht. Und wenn du das glaubst, dann kannst du sicher sein, dass du als Gottes Kind auch wachsen kannst. Und das, was vorher unmöglich war, wird möglich. Wenn du von Sheltons geboren wirst, kriegst du die Nase von Sheltons. Die ist übrigens nicht schlimm. Also ich habe irgendwas genommen, was nicht so schlimm ist. Und bei Gott kannst du plötzlich heiliger werden. Liebevoller. Nicht, weil du so bist, sondern weil du aus Gott geboren bist. In dir lebt sein Geist und der tut sein Werk, so wie das nun mal bei Wachstum ist. Und dann wirst du irgendwann in die goldene Stadt kommen. Das, wovon wir gelesen haben, dass du da hinkommen kannst, wo er Wohnungen baut. Das ist Familie Gottes. Und ohne den Herrn Jesus kommt man da nicht rein. Du kannst in diesen Raum kommen. Du musst nicht Kind Gottes sein. Aber zur Gemeinde gehören kann man nur, wenn man Kind Gottes ist. Und dann ist man auch Erbe. Und dann gilt all das für dich. Bist du wirklich Kind Gottes? Gehört dir das Erbe? Hast du den Vertrag schwarz auf weiß und liest du darin immer, dass du weißt, das ist meins? Dann noch eins zum Schluss. Wenn du Kind Gottes bist. Und das möchte ich euch mitgeben als euren Auftrag. Es ist gesagt von Kindern Gottes in Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit ich euch, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wiedergeburt heißt nicht nur, in die Familie Gottes zu kommen und das Erbe zu kriegen. Das ist toll. Aber Wiedergeburt heißt auch, Gottes Natur zu kriegen und jetzt zu lieben. Die Herausforderung ist, wie kann man erkennen, dass es eine Gemeinde Gottes ist? An der schönen Glasscheibe vorne, oder? Oder Bibelgemeinde, niemals. Das Gebäude ist ganz egal. Wenn du dir anguckst, in welchen Gebäuden Gott sich aufgehalten hat, dann ist das hier schön. Ein Stall, Krippe. Es ist egal, welches Gebäude du hast. Denn das Kriterium ist, dass die, die zur Familie Gottes gehören, Liebe haben wie der Herr Jesus. Der hat uns so sehr geliebt, dass er sein Leben gegeben hat für uns, die das nicht verdient haben, die das nicht mal wollten, die Sünder waren, Feinde, Gottlose. Der Auftrag ist, dass wir so lieben, wie Christus geliebt hat. Und was für Menschen sollen wir lieben? Sünder, Feinde, Gottlose. Der Herr Jesus hat mal gesagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Oder nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen für Sünder. Für Gerechte, sondern für Sünder, damit die Buße tun. Kannst du dir das vorstellen? Ein Arzt im Krankenhaus, der sagt, ach, schon wieder ein Kranker. Was willst du machen mit dem Arzt? Geh! Stell dir vor, der Arzt wartet immer auf Gesunde. So, wann kommt der nächste Gesunde? 30 Jahre Dienst und kein Gesunder gekommen. In der Notaufnahme. So, immer noch kein Gesunder, 40 Jahre im Dienst. Gemeinde sind nur Kranke. Also ich meine richtig Kranke, so Typen wie ich, da ist nichts Liebes dran, auch nichts Freundliches. Das ist auch nichts, was sich automatisch immer nach Gott sehnt, sondern da ist drin, ich will mein Ding machen, ich will meins durchsetzen, ich weiß es besser als meine Frau, ich weiß es auch besser als meine Kinder, die sollen es jetzt endlich machen und Respekt haben vor mir. Und in der Gemeinde, warum sind die alle so krank? Denkt keiner an mich? So geht es die ganze Zeit. Ich bin froh, dass der Herr Jesus die Gemeinde für Kranke hat. Und es sind nicht die Hohen, nicht die Reichen, nicht die Gebildeten. Und ich weiß, als ich am Anfang als Philosophiestudent dann gläubig wurde, habe ich gedacht, bin ich der Depp eigentlich? Und die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung. Gott hat Ahnung. Und er hat alles aufgeschrieben. Und dann sagt er in 15,10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wenn das hier eine Gemeinde ist, dann ist es deswegen eine Gemeinde, weil ihr Kinder Gottes seid, weil ihr wiedergeboren seid und weil dann Gottes Liebe in euch wirkt. Nicht, weil ihr so gut seid, sondern weil ihr wiedergeboren seid und jetzt seine Natur habt. Und das kann man sehen, indem ihr Liebe zueinander habt. Welche Leute soll man lieben? Feinde, Sünder. Wenn du denkst, na, wo finde ich solche kaputten Leute? Guck nach links und rechts. Wir sehen so schön aus, aber wir wissen, dass wir Hilfe brauchen. Und wenn du dir anguckst, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Wenn du das mal studierst, wer ist dann Freund von wem? Ein Freund ist der, was könntest du sagen, wenn man sagen würde, ein Freund kennzeichnet sich dadurch aus, dass, was ist ein Freund? Ein Freund ist jemand, oh, ich will dich nicht in die Falle laufen lassen. Die Antwort ist immer, ein Freund ist der, der sein Leben für mich lässt. Stimmt's? Ein Freund ist der, der sein Leben für mich lässt. Ist es, wie wir denken? Ist es, was Jesus sagt? Du bist mein Freund, wenn du für mich stirbst. Schau mal schnell rein. Was steht da? In Johannes 15,13. Größere Liebe hat niemand als die, dass der Freund für den sein Leben lässt. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ein Freund ist jemand, der, oder ein Freund ist jemand, für den ich mein Leben lasse. Wenn ich darauf warte und sage, das ist mein Freund, der sein Leben für mich lässt, dann nennt man das ein Deal. Das hast du im Geschäftsleben. Wenn du machst, was ich will, dann bin ich dein Freund. Das hat mit Gemeinde Gottes nichts zu tun. Stell dir vor, der Herr Jesus hätte das so gemacht. Ja, aber warten wir mal, dass ihr für mich seid. Und wenn ihr für mich seid, dann sterbe ich für euch. Das hätte der nie gemacht. Weißt du, warum es so wenig Liebe unter Geschwistern gibt? Ich bin mir sicher, ihr alle, und ich will das auch. Wir wollen lieben. Aber wir haben immer dieses Konzept im Kopf, ein Freund ist jemand, der was für mich tut. Wenn du das durchliest, bis 17, ist die Idee, ein Freund ist jemand, für den ich mein Leben lasse. Ein Freund ist jemand, den ich aussuche. Ein Freund ist jemand, dem ich alles weitersage. In 16 steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Wie kriegt man Freunde? Warten, bis der sein Leben lässt für mich? Warten, bis endlich einer da ist und sagt, ich will dich als Freund? Nee, sondern Du suchst dir jemanden aus und sagst, du bist jetzt mein Freund. Und wenn der sagt, will ich gar nicht, dann sagst du, mach nichts, aber ich werde mein Leben für dich lassen. Und wenn der sagt, ist mir egal, sagst du, ja, aber ich habe dich ausgesucht und ich werde alles tun, um dir zu helfen. Und wenn du einmal so weit bist, dann kannst du jederzeit zu mir kommen und sagen, ich bin jetzt bereit. Denn das war, wie Jesus geliebt hat. Und wenn du in dieser Gemeinde bist oder in einer anderen Gemeinde, irgendwo, und du sitzt heute, nächsten Sonntag, Mittwoch bei der Bibelstunde da und sagst, keiner mag mich, ich habe keine Freunde, was kannst du dann machen? Wie kriegt man Freunde? Warten, jammern, heute hat mich wieder keiner angesprochen, da liebt mich keiner. Spielt keine Rolle, ob jemand dich liebt. Die haben auch den Herrn Jesus nicht geliebt. Stell dir vor, der hätte so reagiert wie wir, der wäre da gesessen und hätte gesagt, keiner mag mich, ich gehe wieder zurück in den Himmel, das bringt es hier gar nicht. Die sind alle so gemein zu mir. Puh. Wenn du so lachst, siehst du, wie dumm, wie grausam die Idee in Verbindung mit dem Heiland ist, oder? Das ist so ganz daneben. Aber wenn wir Kinder Gottes sind und wir haben den Heiland in uns und seine Natur, weil wir wiedergeboren sind, wieso setzen wir uns hin und finden das sehr erwachsen, wenn wir sagen, keiner kommt zu mir, keiner lässt sein Leben für mich, keiner erzählt mir was. Das hat mit Christus nichts zu tun. Und du kannst sicher sein, hier steht einer, der am Samstagabend mit seiner Frau genauso gehandelt hat und gedacht hat, warum hört ihr nicht auf mich? Warum macht ihr das nicht wie ich? Du wirst da reinkommen und um Vergebung bitten müssen. Aber dann fang an, geh auf Leute zu, wie der Herr Jesus, wähl dir jemanden aus. Man nennt es Jünger machen. Ich suche mir jemanden aus und sag ihm, ich will mein Leben in dich investieren. Und ich werde jetzt anfangen, etwas für dich zu tun. Und wenn er das nicht will, mach weiter. Und mach das bei anderen. Und gib Liebe weiter, ob jemand das will oder nicht. Und du wirst feststellen, irgendwann ist einer dabei, der ruft zurück. Der sagt, ich nehme das an. Und dann warte bitte nicht drauf, dass der dir das zurückgibt. Denn du hast schon alles von dem allmächtigen Gott, der dir schon das Testament eröffnet hat, der dir alles ausbezahlt hat auf Erden und noch zahlen wird. Und erwarte von keinem mehr was zurück. Dann kannst du Liebe leben und dann ist es eine Gemeinde Gottes, ob mit oder ohne Gebäude, ob unterwegs oder hier. Oh, der Herr ist so gut. Vater, ich danke dir dafür, dass wir Kinder sein dürfen, deine Kinder.